Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Für viele ist die Corona-Zeit nur noch eine düstere Erinnerung, die man verdrängen oder vergessen möchte. Nicht wenige aber sagen, das genaue Gegenteil muss geschehen. Die Folgen der Corona-Politik prägen noch bis heute unseren Alltag. Und auf die eigentliche Tragweite muss dringend aufmerksam gemacht werden. Mit diesem Anspruch startete im Mai ein Kinofilm. Sein Titel lautet Der Hype und der Dokumentarfilm wirft einen Blick zurück ins Jahr 2020. Worum es geht und welche Intention dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit dem Regisseur Mike Winiger. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Winiger, Sie selbst sind auch sehr aktiv in der Anti-Corona-Maßnahmen-Bewegung in der Schweiz. Warum haben Sie diesen Film genau gedreht?
Also ich muss vorausschicken, ich bin nirgends Mitglied oder in einem Widerstandskomitee oder so. Ich bin wirklich einfach unabhängiger Journalist. Ich unterstütze niemanden. Ich drehe das einfach aus Interesse und weil ich denke, dass das wichtig ist, dass die Leute eine umfassende Sicht dieser Krise bekommen. Das ist eigentlich der Anlass des Filmes.
Nun erinnern wir uns, dass Kritiker der Corona-Maßnahmen von Politik und großen Medien damals denunziert wurden, auch wenn man nur die andere Seite dargestellt hat. Man wurde beschimpft, einige haben auch ihre Jobs verloren. Gab es auch Schwierigkeiten im Zuge ihrer Dreharbeiten zu der Hype?
Eigentlich nicht. Alle Leute, die ich angefragt habe, die mitgemacht haben, war kein Problem. Es ist der Professor Recker, der da ein bisschen beleuchtet wird von der Universität Bern und der auch der Präsident der Science Task Force in der Schweiz war, der hat dann einfach gesagt, er will nichts dazu sagen. Aber sonst habe ich eigentlich keine Probleme gehabt, diesen Film zu drehen.
Also das heißt, Ihre Gesprächspartner, bei denen haben Sie eher offene Türen eingerannt oder waren einige auch eher vorsichtig?
Nein, es ging eigentlich relativ gut. Vielleicht, weil das ja nicht der erste Film ist, den ich gemacht habe. Und ich konnte somit die früheren Filme, die ich schon gedreht habe, als Link anfügen, konnte sich das anschauen und konnten sehen, das ist solides Handwerk. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Dann kommen wir doch mal zum Punkt in der Dokumentation. Da kommen auch eine Reihe von Zeitzeugen und Experten zu Wort. Professor Ioannidis, Dr. Wolfgang Wodak, Professor Mayen, viele andere mehr. Worum geht es denn im Kern bei der Dokumentation?
Also es geht nur um das Jahr 2020. Die Behandlung, die dann kam später, die ist nicht im Film drin, das ist Absicht. Es geht darum, man muss, wenn man das analysieren will, diese Zeit, muss man von vorne beginnen. Man muss das Pferd von vorne aufzäumen. Und es geht einerseits darum, war wirklich eine besondere und außerordentlich große Gesundheitsgefahr im März 2020, auf der dann eigentlich alles begründet wurde, was danach folgte, war die gegeben, war das wirklich so? Und für uns Schweizer ist es auch wichtig, diese Maßnahmen dann, die eingeführt wurden, unter dieser Prämisse genauer anzuschauen, weil wir werden ja mit einer Epidemiengesetzrevision konfrontiert. Die kommt im Herbst ins Parlament und wird dann wohl auch nächstes Jahr vors Volk kommen. Und da ist es wichtig, dass die Stimmbürger dann einfach wirklich sich eine eigene Meinung darüber bilden können. Und da bringt der Film die nötigen Informationen, die man eigentlich von den großen Medien in dieser Zeit nicht unbedingt geliefert bekam.
Also das heißt, dass auch eine Art Medienkritik mit Ihrem Film stattfindet, also sprich eine Gegenmedienöffentlichkeit?
Ja, das ist so. Also es wird auch gezeigt, wie die Medienberichterstattung lief und da lässt sich relativ schnell erkennen, dass die Journalisten, die wurden ins kalte Wasser geschmissen im März 2020. Die hatten keine Ahnung von Public Health, von Medizin und Pharma und die berichteten dann darüber, sonst berichten diese Journalisten meistens über Politik und solche Sachen und die wurden dann plötzlich mit diesen Gesundheitsthemen konfrontiert, Public Health, und die waren gar nicht in der Lage, das kritisch zu hinterfragen, weil sie hatten das Wissen nicht. Und bei mir im Film sind zwei der renommiertesten Investigativjournalistinnen für den Bereich Public Health, Medizin, Pharma drin, Serena Tinari und Katrin Riva. Und die zwei wären eigentlich die kompetenten Journalistinnen gewesen, um über diese Thematik zu berichten. Aber die wurden natürlich nicht groß angefragt oder wenn schon nur direkt von Journalistenkollegen anfänglich, weil sie hofften, sie kriegen noch weitere Informationen von ihnen. Und aber als dann die Journalisten merkten, dass die das eigentlich anders sehen, was hier läuft, wurden sie dann mehr oder weniger nicht mehr angefragt. Und so wie auch viele Wissenschaftler, die gegen dieses Narrativ sich äußerten, wurden radioaktiv. Also niemand konnte sie mehr interviewen und so weiter. Und das ist auch mit ihnen geschehen.
War diese Radioaktivität dann auch generell ein Kriterium für die Auswahl von Gesprächspartnern in Ihrem Film? Wer kommt dort noch zu Wort?
Also ich habe wirklich eben, das haben Sie ja schon erwähnt, ich habe John Ioannidis von Stanford drin, aber auch Wolfgang Wodarth darin. Ich habe Robert Rockenfeller, der mit seiner Studie zeigen konnte, dass rund 85% aller positiven Testergebnisse dieses PCR-Tests eigentlich falsch positiv waren, und das ist das, was Wodarth von Anfang an gesagt hat. Ich habe auch weiterhin Andreas Sönnissen drin, der war der Vorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, also so ein bisschen der Ioannidis aus dem deutschsprachigen Raum, der dann eigentlich auch unter die Räder kam, weil er gesagt hat, es gibt keine Evidenz für diese Maßnahmen. Also wir haben keine Ahnung, ob sie wirken, ob sie etwas bringen und wie schädlich das sie sind. Er ist drin, Sie haben erwähnt, Michael Main, ein bisschen für die Medienseite. Also es sind sehr viele Leute drin, die wirklich Rang und Namen haben. Und wo ich besonders stolz darauf bin, dass er mitgemacht hat, das ist der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell, der einfach nichts anderes gemacht hat, als den schwedischen Pandemieplan zu befolgen und damit am besten gefahren ist weltweit. Das können wir nachlesen im Lancet.
Nun hat die Corona-Zeit ja gleich mehrere Ebenen des Versagens, ich nenne das mal so. Wir haben etwa die Politik, die Wissenschaft, auch die Medien. Worauf legen Sie den Hauptfokus in Ihrem Film oder werden alle Bereiche auch mitgestreift?
Ich würde sagen, es werden alle Bereiche mitgestreift, weil es war ja ein Zusammengehen. Also es war wie ein Karussell, das sich angefangen hat zu drehen, so ab März. Und da war die Wissenschaft, es war die Politik und die Medien, die sich gegenseitig eigentlich wie Wind in die Segel gebracht haben, damit das Teil immer mehr Fahrt aufnehmen konnte und sich so immer schneller gedreht hat. Also es werden alle drei Bereiche beleuchtet und man kann eigentlich sagen, der Film ist so ein Dreigestirn. Es ist auf der einen Seite ein Lehrfilm, man lernt viele Sachen, was man vielleicht nicht gewusst hat, was aber wichtig ist, um das Ganze zu verstehen. Dann ist es ein investigativer Dokumentarfilm, der ziemlich viele Aspekte ans Tageslicht zerrt. Und es ist auch eine Realsatire und das sieht man dann, wenn man den Film anschaut.
Ich würde sagen, die Zeit damals war sogar eine Realsatire. Der Hype möchte ja auch einen Beitrag zur Aufarbeitung dieser Zeit leisten. Wie ist es denn Ihrer Meinung nach generell um die Aufarbeitung gemachter Fehler von damals bestellt?
Also ich denke, es ist so, dass wir haben die Akteure und das sind wiederum die Wissenschaft, die Politik und die Medien und die haben natürlich nicht ein sehr großes Interesse, dass man da nochmal wirklich genau hinschaut. Und ich habe den Ansatz, dass es wichtig ist, direkt zum Publikum zu gehen mit diesem Film, über alle Kanäle, die man kann und wir versuchen auch über den analogen Raum zu gehen. Also da gehört auch eben das Kino dazu, Vorführungen in Gemeinden, in Sälen und so, wo man direkt zu den Leuten kommt und nicht über diese Digitalplattformen gehen muss, weil sie waren genau gleich Akteure des Ganzen und haben kein Interesse, dass Filme und Berichte mit diesen Themen eine sehr große Verbreitung erfahren. Und deshalb muss man da vielleicht eine zweigleisige Strategie fahren. Man muss sicher auf diesen Digitalplattformen versuchen, an die Leute zu kommen, dass sie den Film sehen, aber auch eben im analogen Raum. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Aber die Bereitschaft von den Akteuren, da jetzt nochmal genau hinzuschauen, die ist natürlich nicht besonders groß.
Sie sagen auch, die Folgen der Corona-Zeit prägen bis heute unseren Alltag und Sie haben auch Gräben durch die Gesellschaft gezogen. Welche Auswirkungen sind für Sie am prägnantesten?
Also das, was ich immer wieder feststelle, ist schon so eine Verhärtung, wenn es darum geht, dass man seine Meinung frei äußert, dass man zu irgendeinem Thema eine Meinung frei sagen kann. Das hat schon sehr stark gelitten seit dieser Zeit, weil dann wirklich mit dieser ganzen Corona-Geschichte einfach eine ungeheure Spaltung eingesetzt hat und erfolgt ist. Und wir in der Schweiz haben ein wunderschönes Beispiel mit dem Nationaltrainer der Eishockey-Nationalmannschaft, der eigentlich jetzt mit der Mannschaft antreten hätte sollen in Zürich, in der Schweiz. Und da er hat dann bei einem Mittagessen einem Journalisten des Schweizer Fernsehens gesagt, er habe im Jahr 22 ein Zertifikat gekauft, weil er wollte sich nicht dieser Behandlung unterziehen. Und das hat ihn wirklich in eine schwierige Situation gebracht. Und er wollte mit seiner Mannschaft an die WM fahren nach China. Und das hat er ihm dann erzählt. Und dieser Journalist hat dann diese Information, die nicht on-air war, also off-camera und alles, hat er dann eigentlich rausgebracht. Und das gab dann so einen Skandal. Und da kam diese Spaltung sofort wieder zutage. Man sah diese zwei Lager, die sofort wieder hochgeschossen sind. Oder? Also diese Spaltung aus dieser Corona-Zeit ist immer noch da. Im Alltag merkt man sie nicht, aber bei bestimmten Themen, zack, ist es wieder da, oder? Und daran müssen wir arbeiten, dass wir das irgendwie wieder wegkriegen.
Das ist ein gutes Stichwort. Auf der einen Seite haben wir die große Spaltung, dann ist ja auch eine Menge Vertrauen entzweigegangen, etwa in die Medien oder eben in die Politik. Wie kann man das denn wieder rückgängig machen? Kann man das rückgängig machen?
Ich denke, es ist ein langwieriger Prozess und der in fast homöopathischen Dosen erfolgen muss. Und ich habe versucht, mit diesem Film genau diese Prämisse anzuwenden. Also man muss die Leute langsam mitnehmen und dann ihnen das langsam erklären und so. Also man darf nicht mit zu viel Information auf einmal auf sie losgehen. Dann verschließen sie sich sofort. Und ich habe von jetzt vielen, die diesen Film gesehen haben, gehört, dass mir das scheinbar gelungen ist, dass auch Leute, die vielleicht ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema haben und so und die noch nicht so viel wissen, dass die doch eigentlich durch diesen Film, auch wie er gemacht ist, durch diesen Film durchgeführt werden, der für sie erträglich ist und der bei ihnen einen Denkprozess auslöst. Und das finde ich, das ist wichtig.
Viele unserer Hörer fragen sich jetzt natürlich, wo und wann kann ich denn Der Hype im Kino schauen? Läuft der nur in der Schweiz oder auch Österreich, Deutschland? Was können Sie uns dazu sagen?
Also der Wunsch von mir ist, dass er möglichst überall läuft und ich bin auch bereit, zu Vorführen hinzugehen, diesen Film präsentieren zu kommen und auch mit dem Publikum zu sprechen. Im Moment haben wir Kinovorführen in der Schweiz und man kann ihn auch bereits auf dem Internet schauen. Aber natürlich niemals das gleiche Erlebnis, wie wenn man ihn auf einer Kinoleinwand sieht und vor allem, wenn man mit anderen Leuten im gleichen Raum sitzt und mit diesen dann noch diskutieren kann danach. Und das ist eine Erfahrung, die man eigentlich nicht hat, wenn man alleine zu Hause vor dem Computer sitzt. Aber der Film ist auf der Homepage www.der-hype.ch drauf, wo man ihn anschauen kann, aber dort sind auch alle Vorführtermine. Und wenn jetzt hier irgendwelche Kinobesitzer oder auch Leute, die Säle oder so haben, denken, ich würde den gern zeigen in Deutschland, Österreich oder so, dann bitte ich sie, Kontakt aufzunehmen über die Kontakt-E-Mail, die auf der Homepage der-hype.ch aufgeführt ist. Und dann versuchen wir, das zu organisieren.
Sagt der Regisseur Mike Wünniger und der Film Der Hype, wie gerade gesagt, weitere Informationen darüber auf www.der-hype.ch und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich ebenfalls.